Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Werbung für Clark.
Ich bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
Ehrlich? Ich schätze dich so ein, dass du bestellst heute eine Pizza und bestellst dann zwei, damit du morgen auch noch eine zu essen hast. Das ist so deine Planung.
Wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr vorausschauend denkt, also dass ich schon den nächsten Tag im Blick habe. Was ich selten mache, ist zu überlegen, ja, was ist eigentlich in 20, in 30, in 40 Jahren?
Ja.
Weil man, wenn man die Nachrichten anschaltet, auch sich gar nicht damit befassen will. Es gibt tausend Probleme und so und Klimawandel und das möchte man am liebsten zumachen,
die Tür. Aber die Zukunft kommt ja trotzdem.
Sie kommt trotzdem. Und da ist es gut, dafür vorbereitet zu sein, gar nicht im großen gesellschaftlichen Kontext, sondern ganz persönlich auf dich zugeschnitten, das große Thema Rente.
Ja.
Und auch da mache ich ab und an die Türen zu und sage, ja, ich weiß, ich müsste mich drum kümmern, aber...
Musst dich drum kümmern.
Wie denn? Wo fange ich da überhaupt an?
Du fängst jetzt an und zwar mit Clark.
Denn Clark greift dir da ganz einfach unter die Arme und hilft dir, dieses abstrakte Thema, das auch so ein bisschen Angst machen kann, ganz konkret anzugehen. Clark ist nämlich ein digitaler Versicherungsmanager, eine App, und mit ein paar wenigen Klicks beantwortest du bei Clark dann einige Fragen, was dir zum Beispiel wichtig ist für deine Altersvorsorge, und dann schlägt dir Clark Angebote vor. Ein persönliches, auf dich zugeschnittenes, auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Und nicht nur das, man kann natürlich auch mit den Menschen, die bei Clark arbeiten, reden und sich beraten lassen von Beraterinnen und Beratern. Die sind super entspannt, antworten auf alle Fragen. Und das trifft natürlich nicht nur auf die Altersvorsorge zu, sondern auf jede Art von Versicherung. Mit Clark könnt ihr Tarife vergleichen und Clark findet die passende Versicherung für euch. Damit Clark das machen kann, erteilst du Clark bei der Registrierung ein sogenanntes Maklermandat. Das heißt natürlich gleichzeitig, wenn du schon einen Makler hast, dann geht das Mandat von diesem Makler auf Clark über. Das ist aber unverbindlich, das könnt ihr nämlich jederzeit widerrufen, wenn ihr wollt. Und das hat sich Clark auch nicht irgendwie ausgedacht. Die brauchen das einfach eben, um euch gut beraten zu können. Und das könnt ihr, wie gesagt, ganz stressfrei, jederzeit kostenlos widerrufen.
Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es was Besonderes. Und zwar Clark spendiert allen gefühlten Faktenhörerinnen und Hörern einen Shoppinggutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode QFAKTEN54 eingeben. QFAKTEN54. Großes G, FAKTEN, dann die 5, dann die 4, alles groß geschrieben. QFAKTEN54. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel IKEA, Zalando, Douglas und viele mehr.
Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür.
Ja.
Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Shownotes. Und das war Werbung. Herzlich willkommen, Tarkan Bakci, das bin ich, und Christian Huber, der ist da vor mir, sind wieder da für eine neue Folge. Gefühlte Fakten, tolle 60 Minuten, 40 Minuten, lass mal keine Zeitangabe machen.
Ich würde sagen, es sind ungefähr 50 Minuten, aber ich würde nicht sagen, wie viel davon toll sind. Das ist ja gleich so ein komischer Druck.
Es sind tolle 2 Minuten.
Ja, ich stand vorhin, wir nehmen heute hier in unserem Büro auf, und in dieser Etage ist zu dieser Uhrzeit, wo wir jetzt hier sind, niemand mehr.
Vor allem, weil heute auch Feiertag ist.
Weil heute Tag der Deutschen Einheit ist, genau, richtig. Was weißt du über den Tag der Deutschen Einheit?
Ich weiß, dass das Datum mehrere Bedeutungen hat.
Ja,
und
du tippst wie wild.
Das ist bei vielen Feiertagen so ist, dass sie übernommen werden, bei vielen christlichen zumindest, von so heidnischen Glaubenssachen. Also, dass Jesus am 25. oder 24. geboren ist, das hat man irgendwann einfach festgelegt, um halt diesem heidnischen Glauben, der da dieses Sonnenfest oder was auch immer hatte, damit man den besser pitchen konnte, Christentum. So, ihr müsst gar nicht so viel ändern. Wir können trotzdem am 25. feiern, nur statt irgendwie diesem Sonnenhalsband tragt ihr halt so ein Halsband mit einem Kreuz.
Hä? Verstehe ich nicht. Also, die christlichen Missionare haben den, in Anführungszeichen, Heiden,
genau, die Feiertage,
ein Datum gepitcht.
Nein, die haben die Feiertage von denen übernommen.
Ah,
damit
okay.
Der Wandel von dem heidnischen Glauben zum christlichen Glauben nicht so eine Umstellung ist und damit man das so ein bisschen besser irgendwie aneinander rücken kann. Deswegen wurde gesagt, ja, du, hier ist dieses mega krasse heidnische Fest am 24. oder 25. Sagen wir doch einfach, da wurde Jesus geboren, haben wir auch ein Fest, und dann können die bei uns mitfeiern und dann können wir die so sneaky in den christlichen Glauben reinbringen. Ja, das ist total verrückt. Und wenn man da weiterguckt, ganz viele Religionen, also der Stammbaum der Religion, ist ja wirklich sehr verzweigt. Mhm. Und es gibt links und rechts und so Doppelbedeutung, und du merkst so richtig, wie sich das entwickelt
hat. Doppelmoral. Einfach. Du meinst, es gibt links und rechts Doppelmoral.
Ja, oh, jetzt gerade noch ein bisschen zu früh und zu heavy als Thema, aber ich habe ein unglaubliches Interview gesehen, okay, das ich dir gerne nacherzählen würde.
Ja, aber bleib mal ganz kurz bei der Doppelbedeutung von Religion, das finde ich, find ich interessant. Vor allem weiß ich auch nichts
drüber. Ja, lass mich noch kurz den Teaser zu Ende machen, von einem Journalisten, der von den Taliban gefangen genommen wurde und freigekommen ist. Deswegen über Religion bin ich drauf gekommen. Und mit der Doppelbedeutung und so, es gibt halt ganz viele Riten, die übernommen werden. Also zum Beispiel gibt es, ich weiß gar nicht wo im Nahen Osten, aber dann so eine kleine Sekte, die halt dieses Taufen, deren höchster Typ ist halt Johannes der Täufer. Und dann haben die aber auch so Sachen von so Naturdingern, dass sie das Wasser anbeten und so. Und das vermischt sich dann total. Aha. Und da merkt man richtig, ja, da ist nicht irgendwann jemand hergekommen und hat gesagt, so und so sieht's aus, sondern das hat sich aus was heraus entwickelt. Das finde ich total spannend.
Ja, das ist wirklich total spannend. Wie sind wir da? Ach ja, weil heute Tag
der Deutschen. Weil ich ablenken wollte davon, dass ich nicht genau wusste oder weiß, was das. Also, ich denke mal, dass es mit. Die Mauer ist gefallen und Deutschland ist wieder ein Deutschland.
Genau, wieder Tag der Wiedervereinigung.
Ja.
Wobei die Mauer ja an einem anderen Tag gefallen ist.
Ja, aber es war ein heidnisches Fest an dem Tag. Und dann hat Deutschland gesagt: Komm, wir füllen das zusammen.
Und ich finde eben immer so angenehm, wenn sonst niemand hier in diesem ganzen, in diesem ganzen Trakt ist, außer uns. Und ich stand gerade in der Teeküche, die es hier gibt. Und normalerweise, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin da schon so ein bisschen socially awkward, was Teeküchen angeht. Ich warte schon immer ab, dass da gerade niemand außer mir
drin ist. Anders als allen anderen öffentlichen Bereichen, in denen du total überhaupt nicht socially awkward bist.
Genau.
Die Teeküche ist deine Achillesferse.
Das ist das Schlimmste. So ein bisschen wie, wenn man das Treppenhaus betritt und durch den Türspiel und ewig guckt, aber wirklich, wirklich keine Nachbarn gerade draußen sind. Auf jeden Fall war das gerade sehr angenehm, in der Teeküche zu stehen und sich irgendwie noch ein Wasser aus dem Wasserhahn einzulassen und so. Und jedes Mal, wenn ich aus dem Fenster von dieser Teeküche gucke, also wir sind hier im vierten Stock, und man kann von der Theke aus in so einen Innenhof gucken, der umgeben ist von noch ein bisschen höheren Häusern. Und jedes Mal, wenn ich aus dem Fenster gucke und so schräg rechts hoch gucke, muss ich lachen.
Warum?
Und zwar ist da exakt die Wohnung, also ich kann von hier auf genau die Wohnung gucken, die ich mir als erstes in Köln angeguckt habe, als wir hierher gezogen sind.
Ach du, also zum Einziehen hast du dich darauf beworben oder hast du wirklich nur angeguckt?
Nee, also ich habe mich, als wir nach Köln gezogen sind, 2016, hatte ich so 7 Wohnungen rausgesucht und mit den teilweise Maklern, Vermietern und so weiter für einen Tag Wohnungsbesichtigungen ausgemacht. Also ich habe 7 Wohnungsbesichtigungen hintereinander in sämtlichen Stadtteilen und so. Und die erste, die wir uns angeguckt haben, war die hier am Friesenplatz im 5. oder 6. Stock oder was das war. Und der Makler hat die, also der hat die oversold, sagen wir mal. das war irgendwie, es ist angekündigt war es als zweistöckiges Penthouse mit fantastischem Blick und moderner Glasarchitektur und so weiter. Und es ist eine Wohnung, warst du mal in der alten Arztpraxis? So sieht diese Wohnung aus. Gerade, dass diese Arztstühle nicht mehr drin sind und so. Also wahnsinnig, wahnsinnig unwohl gefühlt. Aber ich muss jedes Mal lachen jetzt, weil wenn man hier aus der Teeküche rausguckt, sieht man genau den Balkon, den ich dann gehabt hätte, wenn ich für
viel Geld. Und hast du auch mal jemanden gesehen, der da drin lebt?
Nee, aber da wohnt wohl jemand, weil da steht ein jetzt zugeklappter Sonnenschirm.
Aha.
Also irgendjemand hat sich gedacht, ja komm, das sind genau meine Vibes, Zahnarzt.
Naja, vielleicht hat auch jemand gedacht, ich brauche einfach irgendwie eine Wohnung.
Aber die war so teuer.
Ja.
Also es war wirklich damals, 2016 schon, wo ich mir gedacht habe, wuff.
Hui, und dann jetzt denkst du dir, ach.
Hätte man eigentlich nehmen
müssen. Hätte man zuschlagen müssen. Ja, es gibt ja dieses Vokabular, das dann rausgepackt wird, das so Codewörter für Wohnung, wenn du sagst, ja, es hat eine gemütliche Gemütlichkeit.
Ja.
Ja, ist unglaublich klein.
Ja, genau. Oder gute Verkehrsanbindung ist direkt auf der Autobahn.
Ja, belebte Umgebung, ja, es ist ultra laut.
Ja, genau.
Sowas.
Und wir haben uns damals echt, also halt diese 7 Wohnungen angeguckt. Und eine Wohnungsbesichtigung war echt krass. Das war in Braunsfeld, also so ein ganz kleines bisschen außerhalb. In Köln ist eigentlich nichts so richtig weit weg. Und der Vermieter war einfach krasser Rassist. Also richtig, richtig unangenehmer Rassist. Die Vormieter waren wohl mit Migrationshintergrund. Und der hat einen furchtbar rassistischen Spruch nach dem nächsten abgefeuert. Und wir schauen immer so, ja, das kann man ja eigentlich.
Also,
ja, und ihr habt wahrscheinlich auch gekämpft, weil ihr wolltet die Wohnung, aber scheiße, bitte sag jetzt, irgendwann müssen wir sagen, wir nehmen es nicht.
Ich war so beruhigt, weil es echt eine scheiß Wohnung okay. war und wir sehr schnell wieder gehen konnten.
Okay, das heißt, es war nicht so, du musstest, naja, vielleicht meinte er was anderes mit Ausländer ja. raus, vielleicht will er einfach, dass Leute an die frische Luft gehen.
Ist gesund.
Muss es ja. so aktiv ignorieren, damit ja, genau. du diese Wohnung mit gutem Gewissen
annehmen kannst. Auf die Dachterrasse raus, meint er.
Ja, genau.
Das meint er. Da war ich echt froh, dass das eine Kackwohnung
ist. Vielleicht ist das Tattoo noch nicht fertig. Vielleicht soll ja, das mal eine genau. Windmühle werden. Vielleicht musst du einfach mehrere Sessions da irgendwie machen, um diese Windmühle fertig zu machen.
Ich finde das so eine komische Situation, wenn man sich um eine Wohnung bewirbt und dann. Also ich finde es ganz strange, wenn der Vermieter. Also wenn du den Vermieter dort kennenlernst, den direkten, aber noch stranger finde ich immer, wenn es so eine Hausverwaltung oder so ein Makler ist oder so. Weil beim Vermieter, den kannst du mit, also natürlich musst du irgendwie Arbeitsnachweise und Gehalt und bla bla bla.
Und je nachdem, bei wem man auch Aria-Nachweise, je nachdem, welchen Vermieter man da
erwischt. Religionszugehörigkeiten, ja. Stammbaum und so weiter, genau. Und aber da kannst du doch vielleicht so mit so ein bisschen menschlichem Sachen punkten.
Ja, du, also ich versuche natürlich immer, die Leute dann um den Finger zu wickeln.
Ja, klar.
Und dann so charmant zu sein, sodass ich die auch emotional erpresse, dass klar ist, dass wenn man mir absagen will, man ja. das Gefühl hat, man enttäuscht mich und da war was zwischen uns und das ja. macht man kaputt.
Ja, eine potenzielle Freundschaft
genau. wird
dann eingerissen.
Ja.
Genau. Aber wenn jetzt so ein Hausverwalter da ist, dem bist du scheißegal. Der will einfach just wanna get the
du
job.
Du bist eine done. Nummer.
Du bist eine Nummer. Ja. Du bist eine fucking Nummer. Genau. Und bei sowas habe ich dann immer so gemacht, dass ich einfach hart gelogen habe. Also okay. man muss ja so einen Zettel ausfüllen ja. mit Gehalt und was weiß ich. Also vor allem halt so Schufa-Kram und so. Und bei den Wohnungen in Regensburg und Berlin habe ich einfach hart
musstest gelogen. Musstest du das nicht nachweisen?
Nö, muss einfach unterschreiben, muss ich es. Also wenn ich es dann hätte nachweisen müssen, wäre es, glaube ich, ein Problem geworden. Ach, krass. Aber in Regensburg habe ich einfach bei meinem Also da hatte ich ja gerade erst mein Volontariat angefangen und ich glaube irgendwie für einen Volontär echt nicht schlecht verdient. Ich glaube 1,8 brutto und ich habe dann einfach halt daraus das Doppelte gemacht.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch ginge, weil ich habe das Gefühl, allein um jemanden anschreiben zu dürfen, ja. muss man irgendwie die Schufa-Nachweis und Einkommensnachweis.
Ja, die wollte keinen Schufa-Nachweis. Wobei Schufa hatte ich auch nie Stress so. Das ist aber bei der Wohnung in Regensburg. Aber das kann sein. Das war auch eine ältere Dame und so. Und da war es halt auch cool zu sagen, so ich arbeite beim Radio. Da war
ja,
das hat halt noch Gewicht. Mhm. So.
Also manchmal, so sage ich das auch anstelle des Podcasts, dass ich auch Radio mache. Weil Podcast klingt halt so. Podcast klingt so im Hobbykeller selbst gemacht irgendwie.
Welche Schicht wäre deine Radioschicht, wenn du Radio machen müsstest?
Ich glaube, ich wäre jemand, der überhaupt nicht in die Frühschicht gehört, aber immer wieder da rein eingeteilt wird.
Warum? Also weil du jemand bist, der viel Energie am Morgen versprüht.
Genau das Gegenteil. Ich bin jemand, der sehr viel Energie am Abend versprüht. Und ja. dann denken die Leute, ach, guck mal, das brauchen wir morgens. Mhm. Und dann hänge ich da um irgendwie diese armen Menschen, die da so um 4 Uhr aufstehen müssen.
4 Uhr müssen die teilweise, also oft schon in der Redaktion sein. Ja. Kommt darauf an, ob du jemanden hast, der deine Sendung vorbereitet oder nicht.
Das Schlimmste wäre, Shoutout an alle Frühmoderatoren ja. und Moderatorinnen. Scheiß. Das ist ein knochenharter Job.
Das ist
Job.
Wirklich ein knochenharter
Vor allem, du kannst
Job.
Ja da morgens nicht ankommen und sagen so, ja, jetzt machen wir uns erstmal einen Kaffee. Nein, du musst ja die Leute richtig wachrütteln. Ja, genau. Also, hey, herzlichen Morgen hier.
Wir sind Tackern und die Morgenlatte.
Morgenlatte. Oh, das habe ich heute gesehen. Am Butzweiler Hof hat jemand seinen Penis ausgepackt. Was? Was war da denn los? Dazu reden wir gleich. Boing, kommt noch so ein lustiger Sound.
Und hier ist Katy Perry.
Ja, mit genau.
ihrem neuesten Hit.
Und das allein das nachzumachen, hat gerade jegliche Lebensenergie angefangen. Aus mir gezogen.
Ja.
Und das muss dann halt so 4 Stunden durchhalten.
Ja, und dann musst du sehr viele iPads verlosen. Den Liner musst du wahnsinnig oft sagen.
Oh Gott.
In dem Radiohaus, wo ich gearbeitet habe, die Morgenmoderatoren, also da war es schon so, dass die jeden Abend mehrere Cuba Libre gesoffen haben,
ja,
um pennen
ich.
Zu können. Und abends ist halt dann so 5 Uhr, damit du um 6 Uhr ins Bett kannst, damit du um 3:30 aufstehst.
Das glaube ich. Das ist ein Job, den kann man auch nicht lange machen.
Nee, das konnte auch keiner von denen lange machen.
Ja, also, das ist wie so eine Fußballerkarriere. Da musst du halt deine guten 5 Jahre irgendwie nutzen.
Ja.
Und danach bist du halt ausgebrannt.
Naja, oft ist es dann so, dass du dann in die Nachmittagsschicht rutscht.
Ja.
Und manchmal dann noch wenn du zum kleineren Sender, der auch diesem Medienhaus gehört. Mhm. Und dann irgendwann bist du wie so ein Hund eingeschläfert.
Aber also freust dich dann auch drauf.
Ja, natürlich.
Dann einfach ist es dann so die süße Gnade des Ruhestands.
Ja, ja, ich finde es auf jeden Fall komisch, wenn man so bei Wohnungsbesichtigungen ist. Ich finde es auch immer eine Entscheidung, wen nimmt man mit? Also nimmt man jetzt den Partner mit oder nimmt man einen guten Freund mit? Ich hatte in Berlin mal eine Wohnungsbesichtigung. Da bin ich allein hin, weil Berlin musste da schon arbeiten in Berlin. Und da war der Wohnungsmarkt um einigermaßen günstige Wohnungen in Berlin echt krass schon umkämpft. Also jetzt ist es natürlich noch heftiger. Und die war okay geschnitten, die Wohnung war bezahlbar und da waren nicht so krass viele Leute, also so 20 oder so. Und da war der Konkurrenzkampf unter den, weil es vielleicht auch so wenige in Anführungszeichen Leute waren, so krass, ich hatte meinen Kuli vergessen. Und dann hatte ich einen Mitbewerber um die Wohnung gefragt, ob ich seinen Kuli haben kann, um diesen Fragebogen, auf dem ich gleich sehr viel lügen werde, zu bekommen. Und er meinte, nö.
Krass.
Gib mir den Kuli nicht. Oder so eine ältere Frau, so Ende 50, ist an mir vorbei und hat mich angeguckt, als würde sie mich, wie in so einem Stephen King-Film, wenn man verflucht, wenn der Hauptcharakter verflucht wird, hat mich angeguckt und meinte so, vergiss es. Ohne Scheiß. Also die Augen schmal gemacht. Vergiss es. Und die hat 100%, ich hatte daheim noch irgendwie Tarotkarten auf mich gelegt und so.
Vielleicht war es auch die Begleitung von einem, der die Wohnung eigentlich haben wollte.
Auch nicht schlecht.
Da meinte Oma, komm mal mit und verflucht die Leute.
Ja, wenn du weißt, deine Oma ist so eine Hexe. Ja. Also wirklich eine Hexe. Ja. Und dann, das ist nicht schlecht, so jemanden mitzunehmen. Ist
Leute, was auch nicht aber schlecht die Situation stelle ich mir auch lustig vor, wie man so ein bisschen verpeilt, sorry, nach dem Stift fragst, dann drehen sich so drei Leute um und keifen dich einfach an.
Ja, mit so Katzenaugen, die so funkeln. Ja. Genau.
Vergiss es.
Und ich finde aber, dass, also wenn man auch natürlich mitnehmen könnte, wenn jetzt die Vermieter oder Hausverwalter nicht wissen, dass der Mensch zu dir gehört, jemand, der einen Überfall vortäuscht.
Und du bist dann kannst Held. Du den Held spielen.
Du bist der fucking Held.
Ja. Oder was auch gut ist, du fragst Leute, die sich deine Freunde sind, die sollen sich auch bewerben und die sollen sich richtig schlecht aufführen.
Aber das ist nicht schlecht.
Der Mensch vor dir und der Mensch nach dir, damit du in der Sandwich-Methode wirkst wie der Heilsbringer.
Aber das ist nicht schlecht.
Ja.
Das ist clever. Sowas müssen wir eigentlich mal, vielleicht kann man da irgendwie ein Startup gründen.
Ich weiß nicht.
Finde eine gute Idee.
Das klingt nach so einer Tesla-Idee. Wir werden den Wohnungsmarkt revolutionieren. Mit unserer Methode werdet ihr, also nach einer Elon Musk-Idee, nicht nach einer Tesla-Idee, weil der auch
dauernd... Nee, die Elon Musk-Idee, was Wohnungen angeht, ist, ich kaufe alle.
Ja, aber er kommt auch immer mal wieder raus und sagt irgendwie, ja, bis 2024 werden wir das und das revolutionieren. Und merkst du, dass das Team hinter ihm zum ersten Mal davon hört und dann so, ah, nein, der Wohnungsmarkt, Elon Musk Corporation wird eine Wohnung für jeden Menschen bis 2030 schaffen und alles, ah, fuck. Und, also ich finde, das so, den Vibe hat er so, bei so Ankündigungen und so.
Das stimmt, das ist ein bisschen wie ein Fernsehmoderator, mit dem wir eine Zeit lang gearbeitet haben.
Hat man immer das Gefühl, so.
Die Leute hören das gerade das erste Mal.
Oh Mann, ey, was? Was müssen wir machen? Er kommt halt dann einmal raus und macht irgendwelche Versprechungen. Hast du das gesehen? Er hat Tesla, ich weiß nicht, ob es Tesla war oder eine andere von den 10 Firmen, die Elon Musk hat, hat Roboter vorgestellt.
Aber das ist nicht. Es sind nicht diese Roboter, wie heißen die, Boston Dynamics?
Gehört nee, auch nee, Elon Musk? Ich glaube das nicht. Boston Dynamics hat ja immer mal wieder so Videos, wo die zeigen, wie die Roboter trainieren, was einfach ist, wie die hauen und schubsen.
Ja, genau. Und wo der Roboter dann immer, also der darauf trainiert ist, wieder aufzustehen.
Und du merkst, wie sich aber auch bei jedem mal so ein bisschen mehr Hass in dem Roboter manifestiert. Und es ist, Leute, bitte, es ist keine gute Idee, die so
Our
zu trainieren.
Time will come.
Ja, wirklich. Das sind alles Erinnerungen, die dann geschaffen werden. Der Grundstein für die Roboterrevolution sind diese Trainingscamps von Boston Dynamics, wo die einfach Roboter schubsen und treten.
Das sind tolle, tolle Videos.
Aber nee, ich glaube, das ist so ein, die sind ganz neu in dem Game. Hm? Und es ist so, Optimus hieß der Roboter. Und Elon Musk hat dann wieder versprochen, ja, wir werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren Roboter für jeden verfügbar machen. Und die werden im Alltag sein, wir werden Millionen davon verkaufen. Oh Gott. Und das werden die können. Und du merkst so hinter ihm die Leute so, nee, das mit hinter ihm die Leute war bei einem Tesla-Event, wo er einen Wagen angepriesen hat, wo er meinte, der nächste Tesla wird so wasserdicht sein, dass er kurzzeitig als Bond dienen kann.
Oh Gott.
Und da hat man gesehen bei dem Event, dass die 4 oder 5 Ingenieure hinter ihm so richtig so die Hände ins Gesicht legen und denken, ah, was
wir
hat er gerade?
Mit Elektrizität.
Was hat er gerade versprochen?
Ah, fuck.
Andererseits finde ich die Wortwahl aber auch sehr gut. Kurzfristig kann es als Boot dienen. Alles kann kurzfristig als Boot dienen. Jeder Gegenstand der Welt kann kurzfristig fliegen.
Das stimmt. Ja. Und was hat er dann bei den Robotern? Also ich finde erstmal, aber was Elon Musk immer nailt, ne, sind Namen für seine Firmen und Produkte, wo er aber komplett versagt, sind die Namen für seine Kinder. Ich finde, dass der Roboter Optimus heißt, Optimus Prime, Transformer-mäßig, ja, ist eine 10. Aber dass sein Kind heißt wie meine IBAN, das ist halt immer so, ja,
andererseits
Prioritäten.
Andererseits kennst du jetzt das Kind. Du kennst, also ist auch vielleicht ein Marketing-Gag gewesen. Ich weiß nicht, ob er wirklich so heißt. Das Kind.
Doch, das heißt doch XT, Alpha, ja, Centauri.
Ja, heißt das jetzt wirklich so?
Terra X und so. Ich glaub schon.
Ja, Optimus ist ein geiler Name.
Finde ich auch ein geiler Name.
Ja, und er verspricht halt dauernd so Sachen, die dann irgendwie nicht eingehalten werden, aber so einen Hype erzeugen. Und er hat jetzt versprochen, dass wir in den nächsten 5 Jahren irgendwie Roboter Teil unseres Lebens sein können, weil die halt für jeden zugänglich machen werden und auch preislich.
Aber was heißt denn Teil meines Lebens? Also kann ich mir dann einen Bereich meines Lebens aussuchen, in dem ich dann von einem Roboter unterstützt werde? Weil ich hätte sehr konkrete Vorstellungen.
Wo? Hallo, herzlich willkommen zu Gefühlte Fakten mit Tarkan und Christian. Also den Roboter, den der gezeigt hat, das war halt auch eine Nachfrage, so was genau sollen die nochmal übernehmen, weil die können jetzt Sachen tragen, das ist ganz cool, aber die sind halt dumm wie Brot. Also die können nicht lernen oder so, und das heißt, du kannst sie programmieren, irgendwelche Kisten zu schleppen beim Umzug oder so, aber das, wobei das schon ziemlich cool ist.
Das ist
so
eigentlich, ja.
Umzugsroboter.
Ja. Ich mag, also das habe ich ja mal in Dinge, die du nicht über mich wusstest, in der Rubrik erzählt, ich mag ja Umzüge. Also Umzüge machen mir schon Spaß und ich habe jetzt keine Lust, dass mir ein Roboter das wegnimmt. Aber wenn die Leute nur die Waschmaschine tragen würden, damit wäre ich fein. Ich hätte gerne einen Roboter, der meine Steuererklärung macht, meinen ganzen Steuerscheiß macht.
Das wäre auch lustig, wenn du dann die Roboterfirma anheuerst, um dir beim Umzug zu helfen. Die kommen dann zu spät, fragen so nach Pizza direkt.
Ja, genau.
Einer ist die ganze Zeit nur da und koordiniert Sachen.
Ja, sexistische Sprüche und so. Wobei
einer kommt dann, wenn alles vorbei ist. Hallo, sorry, ich bin ein bisschen spät. Wo ist die Pizza?
Für welchen Bereich hättest du gern einen Roboter in deinem Leben?
Ich habe das Gefühl, und das ist jetzt so ein bisschen pseudogesellschaftsbeobachtend, ist mir letztens aufgefallen, dass es so viele Punkte in meinem Leben gibt, wo ich keinen menschlichen Kontakt brauche. Zum Beispiel, Sex. Wenn ich nach dem, wird auch kommen, im doppelten Wortsinne. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwo den Weg finden will, dann gebe ich das bei Google Maps ein. Ja. Wenn ich irgendwas buchen will, dann mache ich das übers Internet. Selbst am Flughafen mittlerweile gibt es diese automatischen Passkontrollen und du hast nicht mehr diesen komischen Moment, wo jemand in so einer Stube sitzt und dich anguckt und dir Fragen stellt.
Ja.
Und immer mehr Bereiche meines Lebens nehmen menschlichen Kontakt weg. Und wie verrückt das ist, dass du vor 80 Jahren in so vielen Bereichen deines Alltags gezwungen warst, mit Menschen zu interagieren. Und das fällt komplett weg. Und ich glaube, das wird immer weiter wegfallen. Deswegen habe ich eher Angst, dass ich irgendwann in 20 Jahren gar keinen Menschen mehr in irgendeiner Weise treffen muss und es dann auch nicht mehr mache.
Ja, ich finde, da muss man ein bisschen abwägen. Also ich bin ja, wie vorhin schon erwähnt, auch socially awkward. Und es gibt schon viele Situationen, wo es mir lieber ist, nicht mit Menschen agieren zu müssen. Zum Beispiel früher musste ich halt noch, wenn ich eine Pizza bestellen wollte, anrufen.
Ja, genau, sowas, solche Basics.
Alter, mit jemandem telefonieren und dem erklären, was du auf deiner Pizza haben möchtest.
Ja,
und
vielleicht
auch was gekifft hast oder so.
Aber hast du da nicht zum Teil ein bisschen das Gefühl, natürlich nicht komplett, aber dass es ein bisschen ist wie ein Muskel, den man trainiert? Weil wenn du nicht so gut bist in solchen Interaktionen, aber gezwungen bist, am Tag 3-mal diese Interaktion zu machen, dass sich das trainiert und dass es dir einfacher macht.
Ich habe das halt krass gemerkt in der harten Lockdown-Zeit.
Ja.
Also als man sich weniger gesehen hat, als wir teilweise auch remote, also von zu Hause aufgenommen haben und so weiter, als man wenig Leute gesehen hat, habe ich schon gemerkt, dass so soziale Kontakte und die Skills dafür vor allem,
das verkümmert dann so ein
bisschen.
Das richtig
verkümmert ist, das stimmt.
Und ich glaube, das wird immer mehr, weil allein ich im Urlaub jetzt, vor kurzem hatte ich das Gefühl, vor 30 Jahren hätte ich jetzt mindestens 5-mal am Tag Kontakt mit anderen Menschen haben müssen, um zurechtzukommen. Und das hat mir alles die Technik abgenommen. Und dann verkümmert das so ein bisschen.
Ja, das stimmt. Ich fand es auch gerade im Urlaub echt schön, dann halt da neue Leute kennenzulernen und irgendwie neue Eindrücke zu kriegen und so. Aber es gibt schon viele Sachen jetzt gerade beim Essen bestellen zum Beispiel, wo es das erleichtert. Ich finde, dass man auch immer abwägen muss, was so das Vertrauen angeht. Du meinst vorhin, am Flughafen kann man ja jetzt statt dass man mit jemandem in so einer Kabine redet und seinen Pass hinzeigt, das automatisiert machen. Genauso kannst du ja jetzt auch deinen Koffer automatisiert aufgeben. Also du kannst ihn auf so ein Band stellen, du scannst irgendwas ein, drückst einen Code und dann kommt er hoffentlich in Rom oder wo du hingeflogen bist an. Und da ist es bei mir so, dass ich der Maschine nicht vertraue. sondern ich will einen Ansprechpartner, einen Ansprechpartnerin, der ich tief in die Augen gucken kann und dann weiß, mein Koffer kommt
wird
an.
Ankommen.
Der Mensch macht nichts anderes als die Maschine. Macht
der Mensch so fragt rum. Die Maschine. Die Maschine ist der Supervisor vom Menschen.
Ja, aber ich will, da brauche ich die irgendwie, da will ich diesen menschlichen Kontakt.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Ich glaube, wo ich es mir wirklich nicht vorstellen könnte, wäre so Entertainment oder so. Ich glaube, ich könnte nicht zu einem Roboterkonzert gehen.
Oh, das ist interessant.
Anders als bei Sportart. Du hast doch mal eine Zeit lang diese Robo-Wars oder was das war geguckt. Und das ist mega geil, wobei ja da auch nicht wirklich die Roboter gegeneinander kämpfen, sondern die werden ja ferngesteuert.
Genau. Ich glaube beim, also beide Sachen sind sehr spannend, Sport und Kunst. Es gibt jetzt auch diese ganzen AIs, die irgendwie Kunst schaffen und da ist ja, ich glaube, einer hat auch einen Kunstwettbewerb gewonnen, eine Maschine, die halt.
Ja, wir haben ja letztens über den Rapper, die Rapperin geredet. Genau.
Das ist ganz spannend und beim Sport finde ich es auch sehr spannend, weil ein Aspekt des Sports ist ja nicht nur die sportliche Leistung, sondern die Leidenschaft dahinter.
Emotion.
Und das, was diese Robo-Wars so geil gemacht hat, war, dass halt die Leute dann die Storys erzählt haben, der Vater mit dem Sohn, die diesen Roboter gebaut haben und dann gegen den Yale-Professor aber verlieren, der voll das Arschloch ist und die dann so provoziert.
Ja.
Und das ist ja das Geil dahinter.
Genau.
Und wenn du jetzt eine Roboter-Fußballmannschaft hättest, die irgendwie perfekt spielt, dein erster Instinkt wäre doch diese Übermannschaft, die irgendwie von Tesla Incorporated gesteuert wird. Ich hoffe, die verliert gegen diese menschliche Mannschaft.
Ja, natürlich. Das ist ein Film.
Diese 11 Leute, die da irgendwie zusammengerappelt haben sich und dann das Turnier irgendwie jetzt gerade gewinnen, weil in der 90. Minute der Hund plötzlich aufs Feld gekommen ist, als Auswechselspieler und nochmal alles gerettet hat. Also da ist man noch gar nicht auf der Seite. Da fehlt doch völlig diese Leidenschaft.
Ja,
da fehlt
doch
völlig. Die Roboter freuen sich ja auch nicht, wenn sie gewonnen haben.
Nee. Das stimmt. Deswegen glaube ich, dass, also da hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Aber wenn es um meine Steuererklärung geht,
go for it. Ich würde Dinge, die ich sowieso alleine mache, glaube ich, übernehmen lassen. Zum Beispiel beim Briefe irgendwie verschicken. So ein Roboter, der einfach die Briefmarken leckt. Das ist so eine lästige Arbeit, wo ich auch immer noch nicht weiß, warum wir das noch als Gesellschaft haben. Also es gibt natürlich Möglichkeiten. Man kann irgendwie mit einer App oder sowas auch das machen und umgehen. Hm. Aber ich bin halt da altmodisch. Ich gehe einfach zum Postamt, kaufe irgendwie 30 Briefmarken und dann merke ich wieder, warum? Warum muss ich die jetzt ablecken?
Ja, oder
warum das ist nicht consensual.
Warum macht man nicht einen geilen Geschmack?
Ja.
Das verstehe ich halt nicht.
Also ja, so Himbeergeschmack oder Erdbeergeschmack.
Ja, oder wenn du 30 Stück kaufst, weißt du, eines so ein bisschen mit Acid geträufelt.
Oder ein Gewinnspiel.
Oh, das ist auch nicht schlecht.
Die gefühlte Fakten Briefmarken und einen davon schmeckt nach Erdbeere. Wer die kriegt, kriegt kostenlos Karten.
Ganz schwierig ist natürlich, das dann zu beweisen, ne? Weil der Mensch, der das als erstes ableckt, sagt, oh, schmeckt nach Erdbeere. Und dann sag ich, ja, Tarkan, jetzt musst du das überprüfen.
Schmeckt auch nach menschlicher Speichel, Kaffeeatem und bisschen Erdbeere. Christian, versuch du mal. Und du sagst, ja, schmeckt nach sehr viel menschlichem Speichel und einer leichten Note Corona.
Du meinst vorhin, du hättest irgendein krasses Interview.
Ja.
Irgendwas Taliban.
Ja, es ist.
Fun.
Völlig, ja, es ist nicht so lustig. Es gibt vielleicht nur eine lustige Komponente, aber es ist eine sehr inspirierende Geschichte, die ich gerne teilen würde mit dir. Und da kurzer Shoutout, kann man sich gerne mal durch den Kanal klicken. Kennst du noch Unilad oder Lad Bible?
Ja, Lad Bible kenne ich.
Das ist vor irgendwie 4, 5 Jahren oder so ging das rum und war eine Seite auf Instagram, habe ich die oft gesehen, die halt so lustige Videos von Betrunkenen gepostet haben. Und Lad ist ja das englische Wort quasi für Bro. Und es war so ein.
Und die haben eine Unterseite, die heißt Sports Bible. Weiß nicht, ob du das kennst, das ist eigentlich quasi das Gleiche. Die haben posten halt irgendwelche spektakulären Sportvideos, irgendwie kuriosen Sachen.
Ist halt alles so Viralpotenzial.
Und da war ich mal in einem viralen Video.
Nein, du warst in dem Video.
Moment.
Was?
Ganz kurz.
Als Nebendarsteller.
Jetzt kommt Dinge, die du noch nicht über mich wusstest.
Du warst in einem viralen Video.
Ah, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, weil auch ein prominenter Freund von mir dabei war.
Okay, wir waren schon an ein paar viralen Videos beteiligt, aber du warst als Darsteller.
Ich war als Darsteller in diesem Video. Und zwar war das 2019 oder so. Und, oder 2018, glaube ich, war es. Und da war ich mit Freunden bei einem Fußballspiel in Gladbach. Und wir waren so eine ganze Jungs-Gang, weil ein Freund von uns hatte 30. Geburtstag. Und wir waren in der S-Bahn heim von dem Spiel. Das heißt, alle waren schon relativ angezündet, gute Laune, Gladbach hatte gewonnen. Und dann war da so eine englische Fußballgruppe, das waren, glaube ich, Manchester City-Fans, die nach Gladbach geflogen sind, einfach um sich ein Spiel anzugucken. Die Flüge haben irgendwie, also nach Köln geflogen, Flüge haben halt nichts gekostet, bla bla bla. Und mit denen waren wir in der Bahn und alle haben gesungen. Erst Fangesänge und dann irgendwann einfach 90er Jahre Pop-Hits. Mhm. Also von Backstreet Boys über Oasis, über irgendwelche Sachen, die die nur kannten, dann wieder Sachen, die wir nur kannten. Und irgendwann, da waren in dieser S-Bahn, waren auch normale Fahrgäste, also nicht nur Fußballfans. Und jeder, der schon mal mit einer betrunkenen Fußballgruppe gefahren ist, weiß, was das für ein Albtraum ist. Weil alle springen, jeder gibt einen Fick. Und also wir waren alle super höflich, ist nichts passiert und so, aber wir waren halt sehr laut.
Ja.
Und irgendwann hat dann ein normaler Fahrgast, eine junge Dame, hat gesagt so, mein Baby möchte gern schlafen.
Ich kenne das Video.
Ja, und dann hat unsere komplette Gang Backstreet Boys im Flüsterton.
Ich kenne das Video.
Wirklich?
Da warst du dabei?
Da bin ich im Hintergrund.
Nein.
Da bin ich im Hintergrund, ja. Und es hatte, allein auf dem Kanal von denen hat es irgendwie 20 Millionen Klicks.
Aber hast du mitgesungen? Ja. Hast du mitgeflüstert?
Sieht im Hintergrund, wie ich mitsinge?
Nein.
Und einer von uns äxt ein Bier. Einer von uns, den wir kennen. Und das war fantastisch.
Wie lustig, das Video musst du mal rausgraben.
Auf keinen Fall.
Doch, warum? Das ist doch ein süßes Video.
Ja, ist ein süßes Video.
Wie er auch rücksichtlich für das kleine Kind dann da in Flüsterton singt. Ich kenne das Video. Ich dachte, das war in England.
Nee. Das war auf dem Weg von Gladbach nach Köln.
Ach, krass.
Ja.
Das ist ja super lustig.
Da bin ich im Hintergrund.
Aber das ist auch ein super Beispiel für die erstmal Dinge, die du über mich noch nicht wusstest.
Ja.
Super Beispiel für die Art von Videos, die halt so posten, sind so virale Videos und in der Led Bible, in dem Hauptkanal, sind halt, Mann kotzt ins Bier und trinkt dann trotzdem das Bier, so
da
eine
bin ich
Art.
Auch drin.
Ja, das wusste ich aber. Nee. Und ich weiß nicht, wer da übernommen hat vor ein paar Jahren, aber irgendjemand hat gesagt, so, wir haben jetzt diese Reichweite, lass uns doch mal krassen Journalismus machen.
Oh,
und die haben diesen Kanal auf links gedreht und es klingt jetzt so, als würde es irgendwie dann fehlschlagen, aber es ist ein fantastischer Kanal geworden. Die haben ganz viele, also die haben natürlich auch so Celebrity-Interviews und so, aber die haben auch ganz viele Interviews mit beeindruckenden Leuten und da wirklich von London Gangster zu irgendwie Heroinabhängiger erzählt von früher zu Soldat, erzählt über PTSD von alles mögliche, so eine ganze Bandbreite.
Und das sind hauptsächlich Interviews oder haben die auch so, machen die wie Vice auch so journalistische richtige Beiträge und Dokus? Nee,
das sind hauptsächlich Interviews, aber sehr gut gemachte Interviews und wo auch, also es werden vielleicht 3 Fragen gestellt, Maximum, die lassen die Menschen halt erzählen. Mhm. Ich weiß nicht, ob die es sehr clever zusammenschneiden, aber es ist sehr also inspirierend, jede Geschichte davon. Und eine davon ist halt ein britischer Journalist, der erzählt, wie er von den Taliban gefangen wurde. Und das ist eines der beeindruckendsten Interviews überhaupt. Und ich habe halt auf Led Bible gesehen und dachte, ja, irgendwie, keine Ahnung, es ist so ein Viralvideo. Und dann erzählt er, dann wird ihm irgendwie die Ice Bucket Challenge mittendrin gemacht oder was auch immer. Und dann fange ich an, das zu gucken. Und es geht immer weiter und denke, das ist die krasseste Geschichte überhaupt. Und verstehe nicht, wieso Led Bible da diese Verwandlung durchgemacht hat. Aber kann man sich gerne mal angucken. Ist natürlich doof, wenn ich es jetzt nacherzähle, seine
Aber so
Geschichte.
Ein bisschen, erzähl mal so ein
Aber
bisschen. Also
erstmal ist spielt 2008 ungefähr, also 9/11 war noch nicht.
Spielt vor allem.
es klingt wirklich wie ein Film, wenn er das erzählt. Nicht 2008, doch.
Nee, 2008, also 9/11 war
genau,
2001.
2001 war 9/11, aber es ist doch, es war 2008. Es ist auf jeden Fall noch nicht so. So wie er es erzählt hat, war es, die Dokus kamen, aber es war noch nicht so wie jetzt, wo du jede Partei kennst und wir kennen die Struktur der Taliban, wir wissen alles. Es war noch alles so ein bisschen wie so eine Blackbox in Afghanistan.
Okay.
Und er hat dann eine der ersten Dokus irgendwie gemacht mit, okay, wir sind mal hinter den Kulissen bei den Taliban und sollte dann noch mal hin. Und der erste sein, der so
sorry, aber hinter den Kulissen bei den Taliban. Das klingt so, als wären die irgendwie bei der Generalprobe dabei und so Sachen. Und morgens ist irgendwie Redaktionsmeeting und so.
Und dann gehen die nochmal das Skript durch, für irgendwie das Erpresservideo und so, und jemand verspricht sich und dann so, ach Abdul, du immer.
Ja, okay, also sie sind hinter den Kulissen bei den Taliban.
Genau, und er sollte dann nochmal hin und die Trainingscamps filmen und hat dann überlegt, weil eigentlich ist es extrem gefährlich, aber er sagt sich, okay, beim letzten Mal hatte er einen sehr guten Fixer, heißt das. Das sind Leute, die vor Ort dein Kontakt sind und die vermitteln. Und mit dem wieder zusammengearbeitet und die hatten Kontakt zu so einem Stammesführer, der wiederum Kontakt zu den Taliban hatte.
Ja.
Und dann wurden die da halt hingefahren und es wirkte erst alles gut, bis dann plötzlich dieser Stammesführer verschwunden ist.
Ich.
Und dann sitzen die da halt, sind auf so einer Art Bauernhof Und in dem Gebiet drumherum überall Trainingscamps und es ist komplett Taliban-Gebiet.
Okay.
Und dieser Bauernhof ist aber von so einem, in so einem Dorf, also bei so einer Familie leben die da. Mhm. Und dann kommt irgendwann der Taliban-Führer rein, bringt ihnen so Geschenke und so und drückt dem Fixer, also dem lokalen Kontakt, da einen Brief in die Hand und sagt, so, alles klar, wir sehen uns dann morgen. Und dann liest der Fixer halt diesen Brief und es ist so ein Briefkopf, offiziell Taliban-Regierung und so mit Papier, das so richtig offiziell aussieht.
Ein bisschen lustig finde, dass sie
einen Briefkopf haben. Super lustig, dass sie so einen Briefkopf haben und auch so, so Wappen und sowas und eine Steuernummer wahrscheinlich.
Ja.
Und der Fixer liest das, sein Gesicht wird weiß und er sagt, ja, scheiße, wir sind tot.
What?
Ihr seid offiziell angeklagt von der Taliban-Regierung, Spion zu sein und ihr werdet jetzt, ihr seid jetzt in Gefangenschaft und ihr werdet befragt.
Und der Fixer auch?
Der Fixer auch.
Oh, scheiße.
Beide halt da gefangen und dann, das war der Moment, wo er wusste, okay, wir wurden gekidnappt, verdammt. Und die sind aber bei diesem Bauernhof, bei diesen Leuten und die sind nicht wirklich Teil der Taliban, aber sind halt, in deren Gebiet,
naja,
sind
klar.
Halt Assoziierte. Und der Journalist hat sich direkt vorgenommen, okay, ich muss irgendwie diese Leuten zeigen, dass ich ein Mensch bin und nicht irgendwie ein anonymer Spion oder so. Wusste aber nicht wie. Und
Save the Cat Moment.
So ein Save the Cat Moment. Und den hatte er, ohne dass er, also er hat das oft versucht, aber hat gemerkt, nichts, Mauer. Egal, wie ich irgendwie, was ich erzähle, wie ich bin, die sehen mich nicht als Mensch. Und dann gab es einen Moment, also er wurde dann befragt.
Was hättest du gemacht? Ganz kurz, grätsch kurz rein.
Ich hätte dann so mehrmals versucht, dann gerade in dem Moment, wo die reinkommen, rette ich plötzlich einen Vogel oder so. Also erstmal töte ich einen Vogel und dann warte ich, bis sie reinkommen und dann fange ich den auf oder keine Ahnung, ich inszeniere so einen Moment.
Ich hätte ihnen einfach auf meinem Handy das Video gezeigt, wie ich für ein Baby leise Backstreet Boys singe.
Ja, ja, und jetzt wird es ein bisschen, also ist es. Es ist ein sehr schweres Thema eigentlich, aber der Moment, wo es bei ihm, wo er gemerkt hat, die Stimmung schwankt, war, er wurde halt befragt von den Taliban. Aus irgendeinem Grund waren diese Bauernhofmenschen da auch da, also die auf dem Bauernhof gelebt haben. Und er hat halt alles preisgegeben. So klar,
sofort.
Und dann hat er halt gefragt, wie heißen deine Kinder, der Taliban-Führer? Und er hat zwei Söhne.
Ja.
Und er hat gemerkt:
Bin und Laden.
Nein, er hat gemerkt, das kann ich nicht sagen. Es tut mir leid, ich krieg's nicht übers Herz, die Namen meiner Kinder dir zu sagen. Und auch nicht aus moralischer Überlegenheit oder so, es ging einfach körperlich nicht, meinte er. Und der Taliban-Führer meinte, wir brauchen das aber, also ich verstehe dich, aber wir brauchen das für die Verhandlungen und dein Lösegeld und so, damit wir sagen können, wir haben Informationen, die wir nur kriegen können, wenn er noch lebt. Und er meint, ich schaff's nicht, tut mir leid.
Boah, okay,
dann hält der Taliban-Führer die Pistole an den Kopf und sagt, du sagst es mir. Und er sagt, ich möchte, es tut mir so leid, aber ich kann nicht. Und ist halt bereit dafür zu sterben. Und dann wird klar, okay, der Typ ist bereit dafür zu sterben. Dann hält er halt die Pistole an dem Kopf von dem Fixer von
mein
ihm. Und dann sagt er, ja gut, na gut, bricht in Tränen aus und sagt, seine Söhne heißen halt, einer von ihnen hieß Gabriel. Und Gabriel ist ein Erzengel. Und zwar im Christentum, aber auch im Islam, einer der wichtigsten Erzengel. Und der Moment, wo die Menschen auf dem Bauernhof sehen, das ist, der wird bis auf den Tod den Namen seiner Kinder nicht preisgeben, macht es dann, wenn jemand anders bedroht wird. Und dann heißt das Kind auch noch Gabriel.
Ja.
Da ist die Stimmung so gekippt. Und Taliban haben quasi Gesicht verloren. Und ab dann wurde er da von den Menschen gut behandelt und hat gemerkt, so, wir connecten jetzt. Und das ist der Anfang der Story. Das ist nur der Anfang.
Fuck.
Und es ist so eine unglaubliche Story. Ich mache jetzt noch mal die zwei wichtigsten Punkte, weil man sollte sich das einfach von ihm selber erzählen lassen. Es gibt dann noch zwei sehr dramatische Momente. Zum einen, eigentlich drei. Zum einen dann der Moment, wo die verhandeln und wo dann klar ist, es gibt Verhandlungen mit deinem Sender und wir kommen uns einmal näher, wir würden denen jetzt ein Angebot machen. Ruf die bitte an.
Mit deinem Sender, damit der Sender das Lösegeld bezahlt.
Und das Problem ist, er hat nicht die Privatnummer von Mr. Channel 4.
Ja.
Er ruft dann da an und kriegt halt
Rupert Murdoch wahrscheinlich damals.
Was auch immer.
Ja.
Der ist Amerikaner, aber kann sein.
Achso, was war der?
Brite.
Okay.
Und kommt dann halt an so, hallo Channel 4, an so eine Rezeptionistin. Und er sagt so, ja, es tut mir unglaublich leid, es ist eine super scheiß Situation, aber ich bin gerade gefangen bei den Taliban und du musst mich einmal durchstellen zum Chef. Er weiß Bescheid. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn erreichen soll. Du musst mich bitte einmal durchstellen. Und sie so, was ist los?
Und dann kommt so eine Warteschleife.
Ja, und er sagt halt, was auch immer du tust, du musst mich direkt durchstellen, lass mich auf keinen Fall zu Voicemail gehen. Und sie so, alles klar, einen Moment. Er so, nein, nicht einen Moment, nicht einen Moment. Es kommt Voicemail.
Oh Gott.
Und die Taliban so, was ist das für eine Computerstimme? Und dann versucht der Fix halt zu erklären, ja, Voicemail.
Und dann hast du, dann hat er gesagt so, ja, Elon Musk hat versprochen, dass Roboter die Jobs übernehmen.
Ja, und er dann so, ja, Elon Musk labert so viel Scheiße. Mein Tesla funktioniert immer noch nicht.
Ja, genau.
Ja, aber der Moment dann, wo Voicemail ist und dann hört halt, wie der Taliban so mehr oder weniger sagt, what the fuck is a Voicemail? Wollt ihr mich verarschen? Wir haben eine Leben- oder Todsituation.
Ja.
Und davor hat er denen noch gesagt, hey, keine Sorge, wir werden am Telefon sagen, wir bringen dich um, aber wir sagen das nur, um das Lösegeld zu erhöhen. Mach dir keine Sorge. Und in dem Moment, wo Voicemail ist, er so wütend, dass er sagt, sag mal, checken die nicht? Wir würden euch umbringen, nur um eine Message zu senden.
Alter Schwede.
Und ja, in dem Moment sind die Fahndung abgebrochen, die sind wieder zurück. Er meint, das war der schlimmste Moment, weil er da Hoffnung hatte und dann sind die jetzt halt zerstört. Und dann gab es noch einen wahnsinnigen Moment, wo er dann rausgeholt wird. Und,
aber ganz kurz, wie ging der Tag von der Rezeptionistin weiter?
Ja, die kriegt wahrscheinlich dauernd Anrufe von Leuten, die irgendwie sagen, hey, hallo,
ja, aber da muss ja auch so, also, ihr Gedanke muss ja dann sein, also, please hold the line, warte kurz, ich stell dich durch zum Chef.
Ja.
Voicemail, die Taliban legen auf der anderen Seite auf. Sie hat ihn vielleicht durchgestellt, da ist niemand mehr dran und denkt sich, der so wichtig kann es
ja
nicht gewesen sein.
Wirklich. Hallo, ja, folgendes, der Chef wird sich um 5, hallo? Ja gut, dann war es, glaube ich, egal. Ah, oh, dieses scheiß Marco Fono.
Ja, genau.
Das war damals ja groß.
Ja.
Der nächste Moment ist, es ist auch komisch, das in einem Comedy-Kontext jetzt zu erzählen, aber es ist wirklich sehr inspirierend.
Ich kann teilweise mit Sachen einfach nicht mehr anders, wirklich.
Es gab dann halt noch ein, zwei Momente, wo es sehr dramatisch wurde, wo es kurz davor war, dass er wirklich die Hoffnung aufgegeben hat und so. Aber im Endeffekt ist ein Happy End, er kam dann frei.
Okay.
Aber folgendes
Problem.
Die Taliban-Führer
geheiratet.
hat sich verliebt. Nee, folgendes Problem. Es hieß dann, du bist frei.
Mhm.
Und alles cool. Und dein Fixer ist, der wird schuldig gesprochen, aber keine Angst, dem wird nichts passieren.
Okay.
Und dann ist er kurz davor, entlassen zu werden und merkt dann, wir haben schon andere Fälle gehabt, wo es genau so war, dass der Journalist entlassen wurde und der lokale Kontakt wurde dann halt umgebracht. Und die sagen mir zwar, wir lassen ihn frei, aber das sind buchstäblich Taliban. Also ich weiß nicht, wie viel ich auf deren Wort gebe. Und die hatten vorher sich versprochen, wir gehen hier gemeinsam raus oder gar nicht. Und dann hat er gesagt, Leute, der Wagen steht schon bereit. Er muss quasi noch aussteigen.
Einsteigen?
Er muss noch einsteigen. Und dann gesagt, Leute, entweder wir beide zusammen oder gar nicht.
What the fuck?
Und es war halt von seiner Seite aus ein Bluff, hat er in dem Interview gesagt. Er hat so gedacht, ich habe jetzt 10 Sekunden, wo mein Mut ausreicht dafür. Wenn die 10 Sekunden um sind, würde ich zurückrudern.
Ja,
aber allein der Moment, das in Gefahr zu bringen, zu sagen so, entweder, ich komme nicht mit, ihr müsst mich umbringen.
Ja.
Entweder gehen wir beide oder keiner von uns. Und die beraten sich und sagen dann, ja, komm, dann haut beide ab.
Oh, krass.
Ja, richtig heftig. Also es ist.
Aber über wie langen Zeitraum, also ist unfassbar dramatisch, und über einen wie langen Zeitraum ging das?
Mehrere Monate, ich glaube 4-5 Monate.
Oh mein fucking Gott.
Wirklich. Und es hat nichts in einem Comedy-Podcast verloren, aber ich wollte es mit dir teilen und ich wollte vor allem mal darauf aufmerksam machen. Als kleiner Tipp, dass da sehr inspirierende Interviews auf der ist, also die Reihe heißt Minutes With. Und also das waren dann irgendwie 25 Minuten mit einem Journalisten, der eben von den Taliban gefangen wurde. Und es gibt ganz viele. Kann man sich gerne mal angucken.
Meinst du, du wärst ein guter Unterhändler, Verhändler, kannst du gut handeln?
Ich kann gar nicht gut handeln. Ich würde auch mich selber dann runterhandeln plötzlich.
Das hast du schon mal erzählt.
Als ich dann wirklich.
Ich hatte nämlich so einen Moment mit, am Wochenende war ich mit Belly am Flohmarkt und wir wollten so ein kleines Blumentischchen kaufen. Und dann, ich kann recht gut verhandeln. Belly nicht. Und dann haben wir so das Blumentischchen halt gesehen und ich habe dann so unauffällig hingedeutet und halt nicht zu viel Begeisterung zeigen natürlich. Und dann sagt Belly ganz laut, oh, das ist ja perfekt, da würden wir auch 15 zahlen, oder?
Fuck. Scheiße.
Und dann stand die Standbesitzerin, kam dann zu uns und hat gelacht, was ich sehr sympathisch fand, und meinte, nee, das kriegen sie sehr viel billiger.
Nee, wir würden schon 15 zahlen.
Da habe ich mich dann davor geworfen. Dann haben wir 5 bezahlt und das war wahrscheinlich noch ein bisschen viel.
Ja, ich habe auf dem Flohmarkt mal eine Vase und einen Bierkrug gekauft, den ich dir geschenkt habe.
Der steht auch hier in unserem Büro.
Das fand ich ganz lustig, weil ich das Gefühl hatte, darauf sind wir beide.
Ja.
Und der Krug hat irgendwie 5 Euro oder so gekostet. Und der oder hat 30 Euro gekostet. Und ich hatte jetzt 5 genannt, wegen, weil es jetzt einfach ist, weil die Vase hat dann irgendwie auch 5 gekostet. Ja. Und ich habe halt gedacht, okay, mache ich doch den Händler-Move. Ich kaufe beides und krieg's dafür günstiger. Ja. Er hat gefragt, wie viel kostet der Krug? Dann meint er 5. Und wie viel kostet die Vase? Meint er 5. Dann meinte ich so, und wie viel wird's kosten, 5. wenn ich beides zusammennehme? Und er so, ja, 10.
10,
so,
Vollidiot.
Deal! Ich bin halt so davon ausgegangen, dass man sagt, irgendwie ein bisschen weniger.
Wieder durchgesetzt.
Und er hat einfach gesagt, ja, 10. Und ich dachte, ich habe dann später erst beim Bezahlen gemerkt, ach so, das ist genauso viel 5 plus 5. Ich habe jetzt nichts eingespart. Und auch sofort, ich war so ready für den Deal.
Ja, geil. Ready für den Deal.
Das war richtig dumm. Ja, deswegen glaube ich, also wenn man mal in dieser Situation ist, mich nicht als Unterhändler. Bezahlt euch das Geld und weißt du was, wir packen noch eine Geisel oben drauf.
Ja, und vorsichtshalber alle Kinder vorsichtshalber Gabriel nennen. Ist auch, ja, das ist ja auch gut. Ja, dramatisch.
Super dramatisch. Mega interessant. Überhaupt Story. Nicht lustig. Hatte hier nichts verloren, aber es hat mich einfach beschäftigt, weil ich es vor kurzem erst gehört habe. Naja.
Hast du denn noch, jetzt wo diese Folge auf deinen breiten, männlichen, starken Schultern getragen wird, noch was dabei? Weil du guckst die ganze Zeit so auf dein Handy.
Ja, ich habe panisch noch etwas gesucht, was ein bisschen weniger Schwere darbietet als die Entführung von Taliban.
Ja.
Und ich hätte noch was zum Nahostkonflikt. Nein, ich habe noch was. Heute habe ich gelernt, das würde ich noch mitgebracht.
Ja,
dann klopf doch mal. Heute habe ich gelernt, dass es mal den Sport Pferdetauchen gab.
What?
Also wir alle wissen, jedes Pferd kann für kurze Zeit auch als Boot dienen.
Ja.
Und das hat man sich damals wohl zu eigen gemacht. 1881 wurde Pferdetauchen erfunden.
Pferdetauchen.
Was stellst du dir darunter vor?
Sowas wie Pferderennen. Aber halt unter Wasser.
Dass sie so, dass sie Bahnen schwimmen quasi.
Oder du machst denen halt Gewichte an die Hufe. Ja. Vielleicht sind so Hufe entstanden.
Man wollte also, eigentlich mit den Unterseepferde.
Und dann müssen die unter Wasser einfach, was weiß ich, 10 Meter oder bis sie wieder hochkommen, laufen. Das,
ein also U-Pferd.
Pferderennen U-Pferd.
Nicht ganz. Erstmal, wie es erfunden wurde, vielleicht kommst du dann drauf.
Ja.
1881, William Dock Carver hat eine Brücke überquert und die Brücke ist dann teilweise unter ihm zusammengestürzt. Mhm. Und während die zusammengestürzt ist und er ins Wasser gefallen ist, hat er gesehen, wie sein Pferd von dieser Brücke sehr elegant runter ins Wasser gesprungen ist. Und dachte sich dann, ach, das sieht ganz geil aus, da kann man bestimmt was draus machen. Und dann, ach so, ich falle gerade. Aber wenn ich das überlebe. Irgendwie ist das cool, dass das Pferd da so grazil reingesprungen ist. Ich wusste, dass das geht. Und hat dann das tatsächlich überlebt und sein Pferd auch. Und hat dann angefangen zu gucken, ob das jetzt an seinem Pferd lag oder ob man Pferde grundsätzlich dazu trainieren kann, von hoch oben ins Wasser zu springen. Klappt wohl. Also man kann wohl Pferde dazu trainieren, von mehreren Metern Höhe ins Wasser zu springen. Dann hat er eine Show gemacht und angefangen zu sagen, hey, ich reise jetzt durchs Land. Der ist nicht durchs Landkreis, er hat jetzt so eine Art Themenpark, wo eine Attraktion war, Pferdetauchen. Und er hat dann Rampen gebaut und die Pferde von oben runterspringen lassen, wie so Springer, Taucher, teilweise mit Reitern noch drauf. Und bis zu 18 Meter hoch waren diese Türme.
Klingt das nach Brainstorming von Stefan Raab, das dann abgebrochen
das große
wurde.
Pferdtauchen.
Das große ProSieben Pferdtauchen.
Ja, wirklich.
Moderiert von Anthony Ross.
Oh yeah, hell yeah. war also
Ferdinand von Schirach.
Alles klar, es reicht. Es reicht. Christian, es reicht.
Entschuldigung.
Du meinst auch Ross Anthony. Nicht Anthony Ross.
Ross Anthony. Ja. Bob Ross.
Bob Ross.
Rick Ross.
Okay, stopp. Halt. Es reicht.
Okay, wie ging's weiter?
Das wurde dann halt ein Riesending. Also es wurde immer beliebter. Und die Shows waren da wirklich täglich ausverkauft. Und die Pferde mussten dann teilweise 4-mal am Tag tauchen, 7 Tage die Woche. Also es war eine hohe Nachfrage da. Das ging so weiter, bis dann irgendwann in den 70er Jahren gemerkt wurde, ich glaube, die Pferde wollen das gar nicht so gerne. Und dann haben sich halt Tierschützerinnen und Tierschützer dagegen eingesetzt. Die Nachfrage ist gesunken und so in den 70ern ist das abgeebbt. Und es sollte 2012 nochmal wiederbelebt werden. Irgendjemand hat diesen Themenpark gekauft und dachte sich, was haben wir noch, was könnten wir noch dazu machen, was gab es denn früher? Und gesehen, ach, Pferdetauchen war ein Ding, warum nicht? Und dann haben ganz viele Leute gesagt, weil es Tierquälerei ist. Und dann hieß es, ja gut, stimmt. Und dann wurde es endgültig aufgegeben.
Okay.
Und Pferdetauchen wurde ab ACTA gelegt. Und der Präsident der Humane Society erklärte dann, das ist ein gnädiges Ende einer kolossal dummen Idee. Und seit 2012 ist das Thema Pferdetauchen durch.
Aber gibt's da noch Videos?
Es gibt noch Videos. Es gibt auch Videos von ganz früher noch, so Schwarz-Weiß-Videos. Kann ich gerne meins posten. Das sieht so lustig aus.
Ist es aber dann so wie diese Klippenspringer, was weiß ich, die man aus Lateinamerika irgendwie kennt, die dann so, wo unten in so einer Lagune schwimmen Menschen auf so Surfbrettern und oben ist jemand und springt dann irgendwie so 50, 60 Meter in die Tiefe. Und
Es ist ein bisschen wie SeaWorld. Etwas so ein künstliches Becken,
ja,
und so eine Rampe, so eine ganz hohe.
Ja.
Und du denkst halt jetzt gleich, springt ein Orca aus dem Wasser oder so und dann greift ein Trainer an, irgendwie sowas. Und dann ist aber plötzlich ein Pferd, das überhaupt nicht da reinpasst. Und das steht da oben und merkt auch, was
ich gehöre nicht hin.
Oh, ich hätte studieren sollen. Ja. Ganz im Ernst. Oh. Und wird dann halt gezwungen, da runter zu springen und springt auch sehr elegant ins Wasser. Aber es ist einfach Tierquälerei.
Okay, ich würde es trotzdem, also wenn es nicht mehr gibt, will ich es trotzdem
sehen. Ja, lass Aurel Merz das nicht sehen, sonst rastet der aus. Hm. Pferdeliebhaber Nummer eins. Aber ja, das war ganz interessant. Und auch mal zu sehen, also irgendwie interessant zu sehen, dass auch Sportarten, da geht noch was. Also Pferdetauchen ist es jetzt nicht.
Aber man kann Sachen.
Man kann Sachen noch, also man, selbst 1881 konnte man Sachen noch erfinden.
Was wir jetzt wieder machen wollen, ist, lass mal das vielleicht Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres anpeilen, noch eine Sportmannschaft sponsern.
Ja.
Und mal hinterher sein, was eigentlich mit unserem Unterwasser-Rugby.
Ja, keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe auch das Gefühl, das wurde irgendwie.
Die Kohle eingesteckt.
Steuergründe.
Kam nie wieder, kaum was von denen.
Weiß ich nicht, was da passiert ist.
Die Akte ist auf jeden Fall noch offen.
Das war. Heute habe ich gelernt, das. Und wir haben noch, du machst dich hier schon ready, ich sehe es, für ein Highlight der Woche.
Yes.
Willst du es mal einordnen? Ist es ein gutes Highlight? Ist es ein okayes Highlight?
Es ist wirklich ein richtig schönes Highlight der Woche. Also
dann
für mich.
Freue mich sehr drauf. Vorher aber noch eine Major-Ankündigung. Liebe Menschen, oder war das dein Highlight?
Nee, ach stimmt, aber das hätte ich vergessen. Das hätte ich jetzt tatsächlich vergessen, was du jetzt sagst.
Ja, es ist eine sehr wichtige Info für alle Menschen, die im Raum Wien leben oder gerne mal nach Wien kommen würden. Kommt doch vorbei. Wir spielen eine Show in Wien. Und zwar am.
Moment, ich hab's auch nicht offen.
Wir spielen das am. Irgendein heidnisches Fest, das wir uns zu eigen gemacht haben.
Moment,
Moment.
Das ist so schlecht vorbereitet.
Hä? Wo steht das denn? Ah, 16.12.
16. Dezember.
Im WUK in Wien. 16.12. sind wir in Wien. Und man kann sich Karten kaufen ab 7.10. ist
genau.
Der Vorverkaufsstart.
Am 7.10. ab 14 Uhr ist Vorverkaufsstart und zwar auf wien.gefühltefakten.de. Also nochmal die Daten.
Gefühlte Fakten live am 16.12. in Wien. 16. Dezember spielen wir eine Show in Wien und ihr könnt euch ab dem 7.10., also ab Freitag, schon Karten besorgen. Um 14 Uhr startet der Vorverkauf. Es ist eine recht kleine Location.
Richtig klein, ja.
Das heißt, es lohnt sich auch um 14 Uhr direkt vorbeizugucken, falls ihr dabei sein wollt. Und ihr könnt die Karten kaufen auf wien.gefühltefakten.de.
Sie.
Freitag, 7.10. 14 Uhr auf wien.gefühltefakten.de findet ihr Tickets für den 16.12., wo wir eine Live-Show in Wien spielen und uns schon sehr freuen. Ich war noch nie in meinem Leben in Wien.
Ich war einmal in Wien gewesen.
Aha.
Und ich glaube, du und ich, wir werden die Kaffeehaus-Tour werden wir machen.
Okay.
Sachertorte schnappelieren. Ich war vor Ewigkeiten in Wien, keine Ahnung.
Aber ich finde das ganz lustig, weil man hat ja manchmal das Phänomen, dass jemand 2 Wochen in Amerika verbringt in der Schulzeit und dann plötzlich einen amerikanischen Akzent hat.
We're in America.
Selten in anderen Bereichen der. Also niemand sagt, ich war im Osten Deutschlands und hat dann plötzlich so einen ostdeutschen Dialekt.
Ja, das stimmt. Ich bin auch gespannt, wie das wird. Ich freue mich riesig drauf. Und ich freue mich vor allem. Weil es ist ewig her, dass wir das letzte Mal irgendwo aufgetreten sind.
Ja, also
vielleicht kommt da auch noch mehr in Zukunft. Muss man
wollte gerade anteasen.
Mal gucken.
Je nachdem, wie sich Wien verhält, könnte es nächstes Jahr noch ein paar Ankündigungen geben. Erstmal steht nur Wien, deswegen, falls ihr in der Nähe von Wien seid und vorbeikommen wollt, kommt vorbei, wir würden uns sehr, sehr freuen.
Und jetzt
kommen hier die Formalitäten.
Nee,
liebe Leute,
doch, das recht.
Ja. Folgt uns, wo man uns folgen kann. Empfehlt uns sehr gerne weiter. Lasst uns tolle Bewertungen da freuen wir uns sehr drüber.
Teilt die Folge. Das hilft uns total. Also wenn ihr die Folge bei euch auf Instagram im Feed teilt oder auf Twitter oder auf WhatsApp
oder auch mal wieder zwischenmenschlicher Kontakt. Einfach bei den Nachbarn klopfen und sagen, hallo, kennen Sie schon gefühlte Fakten?
Ausgedruckt die URL hingeschrieben.
Genau. Ausgedruckt die URL in den Briefkasten schmeißen.
Ja.
Und gerne einfach das Wort verbreiten. Und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche ist noch so ein bisschen so ein Aftermath von meinem Italien-Urlaub. Und ich habe ja erzählt, dass wir uns da so ein bisschen mit den Locals in einem von den Dörfern angefreundet hatten. Also wir haben da immer abends halt in diesem Tabaki-Laden abgehangen und so. Und da waren alle möglichen Generationen vertreten. Also da waren immer so 5, 6, 7 Leute. Das hat, ist auch immer so, hat sich so ein bisschen durch abgewechselt, durchgemischt und so. Und ein Typ, Giuseppe hieß der, der war so 55 oder so. Und der war da Fischer vor Ort. Und in Italien ist es wohl so, zumindest die ganzen Leute, mit denen ich geredet hatte, die haben alle Instagram. Und der auch. Und der hat mir dann auf Instagram gefolgt, ich ihm. Und ich habe irgendwie so im Spaß mal gesagt, wenn, weil ich das, die Gegend und so da halt so vermisse, wenn er irgendwie unterwegs ist, soll er Fotos machen und die mir schicken, damit ich halt dann wieder sehe, wie das Meer da aussieht und bla. So. Seitdem habe ich 150 Fotos von ihm gekriegt. Überall, egal wo der ist, ob der jetzt irgendwie spazieren geht oder ob er mit dem Boot irgendwo hinfährt oder sonst was, schickt er mir Fotos.
Das ist ja unglaublich.
Und zwar
süß.
Teilweise brutal unscharf, dann irgendwie Querformat.
Wie halt 55-jährige Fotos
und
machen.
Und das ist, ich freue mich so krass jedes Mal über jedes einzelne Foto. Das ist echt toll. Also das ist mein Highlight der Woche. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, wenn ich meine Inbox öffne, dass ich noch so den Salzgeruch in der Nase habe.
Den Salzgeruch und einen Daumen, auf der Kamera irgendwie noch drauf ist.
Auch oft gewesen schon. Ja, das ist mein Highlight der Woche.
Das ist ein sehr schönes Highlight der Woche. Ja. Liebe Grüße an Giuseppe. Liebe Grüße. Und an seinen Sohn Pinocchio. Nee, den Gag habe ich letzte Woche auch gemacht, hat auch nicht funktioniert.
Hast du gemacht?
Ja, ich glaube, der hieß anders. Wie hieß nochmal der Vater von Pinocchio?
Ja, Geppetto.
Geppetto, genau, ja. Deswegen. Yes. Aber ja, das ist ja richtig herzerwärmend.
Ja, das hat mir gefallen.
Dann,
das gefällt mir.
Hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis dahin.
Ciao.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.